Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir sprechen heute über das Gesetz mit dem komplizierten Namen. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das die befristete Anstellung von Doktoranden und Postdocs an deutschen Universitäten regelt. Die Bundesforschungsministerin hat heute den zugehörigen Referentenentwurf präsentiert. Mehr dazu gleich. Außerdem ein Interview über Schlafmangel als Dauerzustand. Forscher haben einen molekularen Mechanismus enträtselt, der zu permanentem Jetlag führt. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz regelt seit vielen Jahren, wie und wie lange Nachwuchsforscherinnen und Forscher an deutschen Universitäten befristet beschäftigt werden dürfen. Dass es dringend reformbedürftig ist, um Karrieren in der Wissenschaft besser planbar zu machen, ist unstrittig und wurde durch die Protestaktion unter dem Hashtag Ich bin Hanna einer breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu novellieren, zählt deshalb zu den wichtigsten Aufgaben von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Als im März erste Eckpunkte publik wurden, hagelt es aber Kritik von allen Seiten. Das neue Gesetz würde die Lage des wissenschaftlichen Nachwuchses eher verschlimmbessern, so der Tenor damals. Die Ministerin musste also nachbessern und hat heute Mittag den leicht modifizierten Referentenentwurf vorgestellt. Dr. Jan Wöpking ist Geschäftsführer der U15, also des Verbunds der 15 forschungsstärksten deutschen Universitäten. Ich habe ihn vorhin gefragt, was haben Sie und Ihre Leute sich erhofft von diesem Entwurf zum Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes?
Wir haben uns erhofft, vor allem die Korrektur des größten Schwachpunktes der Eckpunkte. Und das war aus der Sicht vieler die viel zu kurze Postdoc-Phase von 3 Jahren. Das war, glaube ich, der Hauptschwachpunkt der Eckpunkte. Und die Hoffnung war, dass das von dem Referentenentwurf korrigiert wird.
Also das war in dem ersten geleakten Eckpunktepapier vom März vorgesehen, dass die maximale Befristung einer Postdoc-Phase von 6 Jahren bis dato auf 3 Jahre halbiert werden sollte. Und Sie sagen, das ging gar nicht und gut, dass das jetzt vom Tisch ist.
Also das ging gar nicht. Tatsächlich, die Kritik war auch sehr deutlich. Und der Referentenentwurf hat das tatsächlich adressiert und korrigiert. Wir haben jetzt eine Situation, wo wir 4 Jahre haben, an die sich nochmal 2 Jahre anschließen können, wenn das verbunden ist mit dem neuen Modell einer Anschlusszusagenoption. Und diese 4 Jahre sind aus unserer Sicht das, was man als Minimum haben muss für eine Qualifikationsphase nach der Promotion, damit die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Schwerpunkte ausbilden können und auch Sichtbarkeit und ein Profil entwickeln können.
Also das war das Hauptargument der Kritiker letztlich. 3 Jahre als Postdoc reicht nicht, um sich selbst als gestandener Wissenschaftler zu profilieren, eigene Arbeitsgruppen zu entwickeln und sich dann für eine Professur zu qualifizieren.
Genau, das war die Kritik und die teilen wir auch.
Und 1 Jahr mehr macht da jetzt einen Unterschied?
1 Jahr mehr macht tatsächlich einen Unterschied. Also wenn Sie sich das praktisch anschauen, dann verändert das tatsächlich viel. Und es gibt gleichzeitig das Modell, da müssen wir uns die Regelung nochmal genau anschauen. Und davon wird es abhängen, wie man das verwendet, was diese Anschlusszusage noch als zusätzlichen Optionen bietet im Sinne der Postdocs.
Jetzt ist ja eine zweite Änderung, die heute publik wurde, dass die Mindestvertragslaufzeit für Postdocs auf 2 Jahre festgeschrieben werden soll. Ist auch das eine gute Entscheidung?
Ja, das ist eine gute Entscheidung. Wir haben schon die Mindestvertragslaufzeit im Bereich der Docs begrüßt. Die ist ja bei 3 Jahren und die 2 Jahre im Bereich der Postdocs ist sehr sinnvoll. Das erhöht die Planbarkeit und die Verbindlichkeit von Karrieren und ist gerade im Bereich der Postdocs auch eine gute Zeit. Entspricht auch internationalen Standards.
Wenn man sich jetzt mal anschaut, was sich verändert hat seit dem geleakten Eckpunktepapier Mitte März zum heutigen Referentenentwurf, dann sind es nur die 2 Punkte, über die wir gerade gesprochen haben. Rechtfertigt das diese 11-wöchige Denkpause dazwischen?
Also erstmal fände ich es gut, dass diese beiden Punkte drin sind, insbesondere die Veränderung der Dauer der Postdoc-Phase. Das war die Hauptkritik und die ist adressiert worden. Insofern hat sich das Warten gelohnt und ich glaube, die lange Zeit, die das in Anspruch genommen hat, zeigt, wie wichtig das Thema ist und wie ernst es genommen worden ist, auch auf politischer Seite, und spricht auch dafür, dass jetzt ein sehr sinnvoller Kompromiss da gefunden worden ist.
Allerdings ist es ein Kompromiss, der derzeit ja nur vom Bundesforschungsministerium, also von der FDP, getragen wird, weil sowohl Grüne als auch SPD, da haben die zuständigen Beteiligten gesagt, nee, so in der Form unterstützen wir das eigentlich gar nicht.
Das ist richtig. Wir bedauern das. Wir sehen in diesem Referentenentwurf tatsächlich einen sinnvollen Kompromiss, der allen etwas abverlangt und der sehr viele gute Möglichkeiten für die Neugestaltung von Karrierewegen bietet. Insofern ist es bedauerlich, dass noch nicht alle Partner der Koalition sich dahinter versammeln konnten. Gleichzeitig muss man sagen, so ein Referentenentwurf, dass der vom Ministerium kommt, das ist ja auch ein sehr übliches Verfahren. Und insofern bin ich erstmal ganz optimistisch, dass der sinnvolle Kompromiss, der darin angelegt ist und der aus unserer Sicht wirklich eine belastbare Arbeitsgrundlage auch bietet, um die Karrieresysteme zukunftsgerecht zu gestalten, dass es da zu einer Umsetzung kommt in diesem Sinne.
Aber wo könnte denn das Ministerium dann SPD und Grünen noch entgegenkommen im Zuge der weiteren Verhandlungen? Weil letztlich muss der Bundestag das ja dann beschließen.
Das ist richtig. Da kann ich, glaube ich, gar nichts Vernünftiges zu sagen. Das müssen die politischen Akteure selber klären. Ich kann nur sagen, dass aus unserer Sicht vor allem im Fokus stehen sollte, dass es ein gutes Gesetz gibt am Ende, was der Bedeutung von Wissenschaft für Deutschland gerecht wird. Der Referentenentwurf geht da in eine richtige Richtung. Die Schwachstellen aus dem Eckpunktepapier sind adressiert. Und wir hoffen, dass es jetzt in dieser Richtung weitergeht.
Sehen Sie bei dem aktuellen Referentenentwurf jetzt noch andere Schwachstellen, Lücken, wo man drüber sprechen sollte?
Also eine Sache, die wir tatsächlich kritisch sehen, ist die Öffnung der Tarifklausel, also die Möglichkeit der Tariföffnung. Wir begrüßen, dass der Entwurf da eher zurückhaltend ist. Wir sehen bei einer Tariföffnung das Risiko, dass ein Flickenteppich entstehen könnte aus der Wissenschaftslandschaft. Das heißt, dass sie unterschiedliche rechtliche Regelungen haben auf Bundesebene, dann auf Landesebene, zwischen der Tarifgemeinschaft der Länder, zwischen einzelnen Bundesländern und möglicherweise sogar zwischen einzelnen Standorten. Das könnte durchaus erhebliche Folgen haben für die Anschlussmobilität zwischen einzelnen Standorten, zwischen einzelnen Bundesländern. Wir sehen im Bereich der Schule, was das heißt, wenn es da keine Mobilität zwischen den Ländern gibt. Und wir sollten sehr darauf achten, dass sowas nicht im Bereich der Wissenschaft passiert.
Über den Referentenentwurf zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz sprach ich mit Jan Wöpking. Er ist Geschäftsführer des Universitätsverbundes German U15, dem die 15 forschungsstärksten deutschen Unis angehören.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Preiswerte Lebensmittel mögen wir alle gern. Aber der Preis, den wir dafür bezahlen, ist die industrialisierte Landwirtschaft, die die Umwelt mit Stickstoffverbindungen und Pestiziden belastet. Einen Weg, um das zu ändern, wiesen Forscher bereits vor 30 Jahren auf. Ihr Vorschlag, lasst uns doch statt einjähriger Getreidesorten besser mehrjährige Sorten verwenden, die nicht jedes Jahr neu ausgesät werden müssen. Mit der Umsetzung in die Praxis hapert es aber leider bis heute, wie Volker Mrasek recherchiert hat, gerade auch in Deutschland.
Der Botanische Garten in Düsseldorf, eine Ecke des Freigeländes, wird neu gestaltet. Bagger verfrachten Erdreich, Arbeiter klopfen Naturmauersteine fest. Gleich nebenan eine Fläche, auf der es bedeutend leiser zugeht. Eingefasst von einem Holzzaun und bedeckt mit Unkrautvlies, darauf 60 lange Reihen mit Pflanztöpfen.
Also von jeder Art 12 Pflanzen.
24.
24 Pflanzen auf dem Feld.
Halb auf Sand, halb auf Erde.
Fast kontemplativ pflanzen junge Frauen und Männer Gräser in die vielen Töpfe. Darunter Michael Anucci und Nina Döring. Er ist Pflanzenphysiologe aus Ghana, sie biologisch-technische Assistentin.
We have a lot of pots here.
Es sind ziemlich viele Töpfe, über 1200. In ihnen ziehen wir unsere Pflanzen groß.
Die wilden Verwandten der Gerste und auch ein bisschen kultivierte Gerste. Noch sind sie sehr klein.
Wir haben hier Unterarten aus Süd- und Nordamerika, aus Europa und Asien. Es sind ein- und mehrjährige Sorten. Einjährige Gerste muss man jede Saison neu aussehen. Bei den mehrjährigen haben wir Sorten, die wachsen schon im dritten Jahr.
Die Pflanzaktion ist Kern eines laufenden Züchtungsprojektes an der Universität Düsseldorf. Ziel ist es, die Genetik von mehrjährigem Getreide besser zu verstehen. Durch Selektion und Kreuzung will man zu Sorten kommen, die man nicht jede Saison neu aussäen muss, die aber genauso ertragreich und robust sind wie etwa einjähriger Roggen oder Weizen, den Bauern seit ewigen Zeiten anbauen. Die Idee kursiert schon eine ganze Weile. Maria von Korff leitet das Düsseldorfer Projekt. Sie ist Professorin für Pflanzengenetik.
Das hat begonnen in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, diese Arbeiten. Die Pioniere sitzen am Landinstitut in den USA. Die einjährige Landwirtschaft, so wie wir sie betreiben, mit dem sehr hohen Einsatz an Pflügen, an Düngen, an Spritzen, aber auch, dass Boden unbedeckt bleibt, eine große Zeit des Jahres und der Erosion ausgesetzt ist, die haben das beobachtet, dass das nicht nachhaltig ist und dass wir neue Konzepte in der Landwirtschaft entwickeln müssen.
Der Anbau von mehrjährigem Getreide zählt dazu. Bei ihm müssen Bauern nur noch im Jahr der Aussaat pflügen und Pestizide sprühen.
Wenn die Pflanze etabliert ist, kann sie sich durchsetzen gegen die Unkräuter.
Inzwischen ist ein schonenderer Anbau möglich. Nach über 30 Jahren sind aus der Idee kommerzielle Produkte geworden. Ein mehrjähriger Weizen, wobei es sich streng genommen um eine Quecke handelt, die eng mit Weizen verwandt ist. Und ein mehrjähriger Reis, hervorgegangen aus der Kreuzung mit einer Wildsorte und entwickelt in China, so die Biologin.
Das wird angebaut und wird verkauft, ja.
Vor allem der langlebige Reis verbreitet sich rasch. Im Süden Chinas verwendeten ihn im Jahr 2021 schon 45.000 Kleinbauern.
Beim Reis muss man wissen, dass man den pflanzt im Wasser. Es ist sehr arbeitsaufwendig, diese jährlichen Pflanzungen. Und ich glaube, deshalb ist der Erfolg dieses mehrjährigen Reises auch so groß, weil man den einmal pflanzt und dann über viele Jahre und auch zweimal in der Saison ernten kann. So dass der Ertrag absolut gleich ist mit dem von dem einjährigen Reis.
Die Begeisterung für den mehrjährigen Weizen hält sich dagegen in Grenzen. In Europa vertrauten erst wenige Landwirte darauf, bedauert Maria von Korff. Deutsche Bauern seien leider so gut wie gar nicht interessiert.
Man muss hier auch sagen, der Ertrag ist geringer. Die Qualität ist auch eine andere. Der hat nicht die Backqualität, die unser Brotweizen hat.
Nach Ansicht der Pflanzengenetikerin braucht es auf jeden Fall eine größere Palette von Dauerfeldfrüchten und weiterhin viel Forschung auf dem Gebiet. Deshalb auch das Gerste-Projekt im Düsseldorfer Botanischen Garten.
Die Gerste, der Weizen, Mais und Reis, also sie sind verwandt. Und das bedeutet, dass Erkenntnisse aus einer Art auch hilft für die Forschung oder Züchtung der anderen Art.
Dank der Unterstützung unseres Teams, ich glaube, wir sind schon fast fertig.
Wenn wir die Genetik kennen, dann können wir schneller verschiedene mehrjährige Sorten züchten, die dann auch unterschiedliche Eigenschaften haben an Qualität, an Resistenz, wo sie angebaut werden. Das ist sicher wichtig.
Die kommen jetzt ins Gewächshaus und falls welche von den Pflanzen eingehen, haben wir noch Reserven.
Es gibt bestimmt Land und es gibt bestimmt Gebiete, erosionsgefährdete Gebiete. Solche, die vielleicht unter Wassermangel in den oberen Schichten leiden, Nährstoffmangel, wo ein Anbau von mehrjährigem Getreide vorteilhaft ist.
Dass es sich so lange hingezogen hat und noch immer schleppend läuft mit dem umweltfreundlicheren Getreide, liegt auch an der Agrarindustrie.
Offensichtlich hat sie bis jetzt null Interesse. Kann man durchaus nachvollziehen.
Klar, die Branche würde weniger Saatgut, Pestizide und Landgeräte absetzen.
Wenn wir jetzt auf eine mehrjährige Landwirtschaft gehen, gleicht das im Prinzip einer Revolution in der Landwirtschaft.
Und Revolutionen brauchen ihre Zeit, wie man weiß. Manchmal bleiben sie auch aus. Mehrjährige Getreidesorten sind noch immer ein zartes Pflänzchen. Ob sie zu vollen Früchten heranreifen, die überall angebaut werden, bleibt eine offene Frage.
Eine wurde irgendwie vergessen. Das ist wahrscheinlich dann die allerletzte. Ich glaube, dann sind wir durch.
Das war eine Reportage von Volker Mrasek über den steinigen Weg zum breiten Einsatz mehrjähriger Getreidesorten für eine nachhaltigere Landwirtschaft. Menschen, die schlecht schlafen, gibt's haufenweise. Und bei einer besonders exotischen Variante von Schlafstörung, die erblich bedingt ist, vermeldeten Forscher aus Kalifornien kürzlich einen wichtigen Fortschritt. Es geht um FASP, das Familial Advanced Sleep Phase Syndrome, auf Deutsch das familiäre vorgezogene Schlafphasensyndrom. Vereinfacht gesagt leiden die Betroffenen unter permanentem Jetlag, weil ihre innere Uhr ständig anders tickt, als es der Tageszeit angemessen wäre. Dr. Christine Blume vom Zentrum für Chronobiologie der Universität Basel kennt sich aus mit Schlafstörungen aller Art. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, wie häufig ist dieses vorgezogene Schlafphasensyndrom und wie macht es sich im Alltag der Betroffenen bemerkbar?
Ja, also dieses familiäre vorverlagerte Schlafphasensyndrom ist wirklich eine sehr seltene genetische Erkrankung und sie ist sogar so selten, dass die Häufigkeit schon schwierig ist zu schätzen. Eine Studie aus dem Jahr 2019 hat die Prävalenz unter Patientinnen und Patienten, die ein nordamerikanisches Schlafzentrum aufgesucht hatten, also schon eine vorselektierte Stichprobe, auf knapp über 0,2% geschätzt. Also das ist wirklich sehr wenig. Und die Erkrankung zeichnet sich eben dadurch aus, dass, wie der Name schon sagt, der Schlaf-Wach-Rhythmus der Betroffenen vorverlagert sind. Das sind also extreme Frühtypen. Das bedeutet, die gehen am Abend ungewöhnlich früh zu Bett, oft schon gegen 21 Uhr und erwachen aber auch dementsprechend am Morgen sehr früh. Und dieser vorverlagerte Rhythmus sorgt auch oft für einen Leidensdruck, weil man kann sich natürlich gut vorstellen, so ein Rhythmus ist zum Beispiel mit sozialen Aktivitäten am Abend nicht gut vereinbar. Und wichtig dabei ist auch, dieser Schlaf-Wach-Rhythmus ist nicht einfach das Ergebnis einer Gewohnheit. Also die könnten sich jetzt nicht einfach umgewöhnen, sondern die Ursache ist, dass die innere Uhr der Betroffenen nicht in einem Zyklus von ungefähr 24 Stunden läuft, sondern ein Zyklus nur ungefähr 20 Stunden dauert. Und dadurch kann die innere Uhr sich nicht an die Tageslänge von 24 Stunden anpassen und die Betroffenen leben quasi mit einem konstanten Jetlag.
Das klingt anstrengend, das kann sich jeder vorstellen, der Jetlag schon mal selbst erlebt hat. Die genetische Mutation, die diese Erbkrankheit verursachte, ist seit ungefähr 20 Jahren bekannt. Mhm. Welche neuen Erkenntnisse konnten denn die Forscher um Professor Carrie Parch von der University of California in Santa Cruz jetzt beisteuern?
Die Dauer eines Zyklus der inneren Uhr, also von Tagesbeginn bis zum Beginn des nächsten Tages, der bei den Betroffenen eben verkürzt ist, der wird auf molekularer Ebene dadurch bestimmt, dass zu Beginn eines Zyklus bestimmte Proteine gebildet werden. Und mit zunehmender Menge hemmen diese Proteine aber dann selbst wiederum ihre Bildung. Und wenn die Proteinmenge dann wieder unter ein bestimmtes Level sinkt, dann beginnt eben ein neuer Zyklus. Und die Forschenden, die konnten nun zeigen, dass der Austausch eines einzelnen Bausteins, also einer Aminosäure in einem Protein, das eben zentral für die Zykluslänge der inneren Uhr ist, dazu führt, dass dieses Protein instabil wird. Und genau diese Instabilität, die erklärt eben, weshalb der Zyklus der inneren Uhr bei diesem familiär vorverlagerten Schlafphasensyndrom so kurz ist.
Ich habe gelesen, dass dieses Protein, das diese Schlüsselrolle spielt, beim Takt der inneren Uhr Period heißt. Das passt ja auf eine gewisse Weise. Und das hat also eine leicht veränderte Struktur, wenn dieser Gendefekt vorliegt, mit der Folge eben, dass bestimmte Enzyme ihre Arbeit nicht so machen können, die dieses Protein steuern. Diese Erkenntnisse jetzt, lassen die sich denn in irgendeiner Weise künftig nutzen für Therapieansätze, um dieses vorgezogene familiäre Schlafphasensyndrom vielleicht künftig besser therapieren zu können?
Ja, dadurch, dass man die molekulare Ursache der Erkrankung nun besser kennt, kann man theoretisch natürlich auch Medikamente entwickeln, die eben genau dieses Period-Protein stabilisieren. Allerdings muss man auch sagen, diese neuen Erkenntnisse sind wie häufig zunächst nur ein einzelnes Puzzleteil und auf dem Weg zu einem Medikament fehlt sicher noch einiges an Forschung.
Und mal angenommen, man käme da ans Ziel, könnten auch andere Menschen mit Schlafstörungen davon profitieren, wenn man besser versteht, wie und warum die innere Uhr aus dem Takt kommt?
Das ist jetzt sicher noch sehr spekulativ. Also ich denke, am ehesten könnten die Erkenntnisse die Behandlung von Schlafproblemen beeinflussen, die eben durch eine Rhythmusverschiebung entstehen. Also zum Beispiel auch ein Jetlag aufgrund von Reisen über Zeitzonen oder auch Verschiebungen durch Schichtarbeit. Bei klassischen Ein- und Durchschlafstörungen, die ja die meisten, die so Schlafprobleme haben, plagen, da sehe ich allerdings ehrlich gesagt kein Potenzial.
Mit der Schlafforscherin Christine Blume von der Uni Basel sprach ich über neue Erkenntnisse zu den molekularen Ursachen des familiären vorgezogenen Schlafphasensyndroms. Wenn Sie mehr über Schlafstörungen aller Art wissen wollen und was sich dagegen tun lässt, checken Sie Christine Blumes Podcast. Er heißt Überschlafen, wird produziert von unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk Nova und ist überall dort zu finden, wo es Podcasts gibt. Total ausgeschlafen ist jetzt hier im Studio bei mir der Kollege Piotr Heller mit den weiteren Wissensmeldungen vom Tage.
Ein entfernter Verwandter des Menschen könnte Beerdigungsrituale vorgenommen haben. Es geht um Homo naledi. Die Art wurde vor knapp 10 Jahren vom Paläoanthropologen Lee Berger und seinem Team in einer Höhle in Südafrika entdeckt. Die Frühmenschen lebten demnach vor etwa 300.000 Jahren, hatten Beine, die für den aufrechten Gang geeignet waren, und Hände, dank derer sie offenbar mit Objekten arbeiten konnten. Allerdings war das Hirn von Homona Ledi kaum größer als eine Orange. Lieberger und sein Team berichten nun von weiteren Individuen. Unter anderem die Sedimente, in denen diese gefunden wurden, veranlassten die Forscher zur Annahme, sie seien bewusst beerdigt worden. Außerdem fanden die Wissenschaftler Spuren, die sie als Steinkunst interpretieren. Diese Erkenntnisse legen nahe, dass Homona Ledi trotz seines kleinen Gehirns ausgeprägte geistige Fähigkeiten besaß. Jedoch nur, wenn die Interpretation korrekt ist. Die Funde sind bislang nicht von unabhängigen Experten begutachtet worden und einige Forscher haben die Interpretation bereits kritisiert. Die Funde lieferten keine zwingenden Beweise für eine absichtlich ausgehobene Bestattungsgrube.
Das James Webb Weltraumteleskop hat komplexe organische Moleküle in einer weit entfernten Galaxie entdeckt.
Und weil man mit einem Blick in die Tiefen des Alls auch in die Vergangenheit zurückschaut, existierten die nun beobachteten Moleküle bereits vor langer Zeit. Genauer gesagt vor 12 Milliarden Jahren, als das Universum gerade mal 10% seines jetzigen Alters erreicht hatte. Es ist der erste Nachweis solcher Stoffe im frühen Universum durch das Teleskop und damit eine Demonstration von dessen Fähigkeiten. Astronomen haben die Messung im Magazin Nature beschrieben und hoffen, mit weiteren Beobachtungen dieser Art mehr über die Entstehung von Galaxien zu erfahren.
Messstationen zur Luftqualität könnten auch globale Änderungen der Artenvielfalt entschlüsseln.
Denn solche Überwachungsstationen erfassen nicht nur Luftschadstoffe, sondern auch Erbgut von Tieren und Pflanzen. Das berichten britische und kanadische Forscherinnen und Forscher im Fachblatt Current Biology. Sie haben Luftfilter in England und Schottland untersucht und dabei DNA-Spuren von mehr als 180 Tier- und Pflanzenarten gefunden. Viele Länder hätten Messstationen, um Luftverschmutzung zu analysieren. Die darin enthaltene DNA könnte helfen, weltweite Veränderungen der Artenvielfalt nachzuvollziehen, zumal die Filter in manchen Ländern jahrzehntelang gelagert würden. Jedoch ist noch weitere Forschung nötig, um zu prüfen, ob die Daten wirklich Biodiversitätstrends über die Zeit zeigen können.
Biologen haben untersucht, wovon Tauben träumen.
Das Team aus Deutschland hat die Hirnaktivität und Augenbewegungen von 15 Budapest-Tauben untersucht, während die Tiere schliefen. In der sogenannten REM-Phase, die bei uns Menschen mit Träumen einhergeht, zeigten auch die Tauben wachähnliche Hirnaktivitäten. Die Forscher vermuten daher, dass die Tiere träumten. Mit den im schlafaktiven Hirnbereichen verarbeiten die Tauben, wenn sie wach sind, Bildinformationen während des Fluges. Das bringt die Forscher zur Annahme, dass Tauben vom Fliegen träumen. Ihre Ergebnisse sind im Fachblatt Nature Communications nachzulesen.
Ein Dinosaurierfossil ist von Karlsruhe nach Brasilien zurückgekehrt.
Der Rückgabe war ein Streit vorausgegangen. Das 1995 nach Deutschland gebrachte, relativ kleine Fossil gehörte zuletzt zur Sammlung des Naturkundemuseums in Karlsruhe. Experten in Brasilien machten aber vor 2 Jahren geltend, das Fossil sei illegal außer Landes gebracht worden. Das Wissenschaftsministerium in Stuttgart lenkte nun ein, das Fossil wurde nach Brasilien gebracht. Dort wurde es gestern inspiziert. Am Montag soll es offiziell an ein Museum im Nordosten des Landes übergeben werden. In dieser Region war es dereinst in einem Steinbruch entdeckt worden. Es handelt sich um einen Vertreter der Gattung Theropoda. Die Art wurde etwa 1 Meter lang und lebte während der Kreidezeit vor über 100 Millionen Jahren.
Vielen Dank für die Meldung. Piotr Heller war das.
Sternzeit, 6. Juni. Das Weltall für blinde und sehbehinderte Menschen. Bunte Bilder großer Teleskope oder der Eindruck des gestirnten Himmels, der Blick in den Kosmos fasziniert. Doch das All ist keineswegs nur mit den Augen zugänglich. Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenverband und die Beobachtergruppe der Sternwarte des Deutschen Museums in München bieten Veranstaltungen an, um blinden Menschen das Weltall näher zu bringen. Das geht zum Beispiel über Planetenmodelle oder ertastbare Sternkarten. Mit Hilfe von 3D-Druckern entstehen vergleichsweise einfach Objekte, mit denen sich das Universum erfühlen lässt. Der Informatiker Gerhard Jaworek erklärt in seinem Blog Blind Nerd, warum seiner Ansicht nach die Astronomie sogar eines der inklusivsten Hobbys ist. Seine Argumentation ist ebenso verblüffend wie überzeugend. Da von den Myriaden Sternen im All ohnehin bestenfalls ein paar Tausend am Firmament zu sehen seien, komme es auf die gar nicht an. Und das viele Kunstlicht mache es auch Sehenden immer schwerer, die Sternbilder zu erkennen. Die prinzipiell sichtbare Materie macht nach heutiger Theorie nicht einmal 5% des Universums aus. Aufnahmen im Infrarot-, Radio- oder Röntgenbereich werden für Sehende in Farben übersetzt. Für Blinde gibt es die Sonofikation, die Daten in Töne wandelt. Diese Technik nutzen inzwischen auch viele Raumfahrtagenturen. Man kann etwa Sternschnuppen, Polarlichter und Kometen anhören. Die großen Fragen, woher wir kommen und wie sich das Universum entwickelt, faszinieren ohnehin fast alle Menschen. Egal, ob sie das Weltall sehen oder hören.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.